Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute geht es um ein ziemlich heftiges Thema, muss ich sagen. Und ich habe mich am Anfang schwer getan, mich dem zu öffnen, aber es ist einfach so. Offensichtlich gibt es immer noch Sklavenarbeit und Menschenhandel. Darüber will ich heute mit meinem Studiogast Lothar Franz sprechen, der darüber ein sehr, sehr informatives Buch geschrieben hat. Sie sind früh verrentet worden?
Ja, das ist richtig.
Und haben dadurch Zeit gehabt, sich diesem Thema zu widmen, zu recherchieren.
Ja.
Ein Thema, was gut durch die Flüchtlingsströme, was den Menschenhandel angeht, schon hier und da in den letzten Jahren hochgekommen ist. Aber welches Ausmaß das hat, das kommt durch Ihr Buch sehr, sehr gut zum Tragen. Aber eben auch Sklavenarbeit. Eigentlich ist ja die Sklaverei schon seit fast 200 Jahren abgeschafft, offiziell, aber Sie haben aufgedeckt, sie ist überall eigentlich vorhanden.
Das ist richtig.
Sagen Sie mir, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind.
Ja, also ich habe mich beschäftigt mit verschiedenen Themen, habe mal so überlegt, was könnte für mich ein Buch sein, ein Thema sein, was, was mich auch erstmal beschäftigt und auch interessiert. Und ich glaube, es war auch so, dass es mich dann angetriggert hat quasi, dass ich drauf gekommen bin, ja, weil ich auch so ein Stück weit Weltverbesserer bin, also ein Stück weit auch einfach unsere Welt ein Stück besser machen möchte. Und als ich dann begonnen habe, für dieses Thema zu recherchieren, dann hat es mich geradezu angesprungen. Und ja, das stimmt, was Sie gesagt haben. Ich hätte es auch nie erwartet, dass es wirklich solche Auswirkungen hat. Aber es ist tatsächlich so.
Sie haben ja einen Bogen gespannt eben zwischen Sklavenarbeit, Sklaverei und Menschenhandel und auch Rituale, die offensichtlich im schwarz-magischen Bereich sind, wo mittlerweile, sag ich mal, und in den alternativen Medien so also einiges auch hochgekommen ist. Wo sehen Sie heute zum Beispiel Sklaverei? Geben Sie einfach nochmal ein Beispiel.
Ja, ich gebe mal ein Beispiel, was ganz aktuell ist, ist auch so Zwangsprostitution zum Beispiel. Dass also junge Frauen quasi herangekarrt werden aus osteuropäischen Ländern, zum Beispiel Polen, Tschechei, der Ukraine oder Teilen von Russland, die mit großen Versprechungen gelockt werden, wo auch die Familie arm ist zum Beispiel, einfach auch leidet und wo den Frauen, es sind meistens junge Frauen, versprochen wird, du bekommst eine Arbeit im Westen, da wird alles besser, du hast Geld, du kannst deine Familie unterstützen, was ja ganz wichtig ist. Und das ist ja auch so ein Bogen hin zur Kinderarbeit, wo oft auch Kinder einfach eingesetzt werden, weil die Familie ansonsten kein Einkommen hat. Und dann werden diese Frauen rübergekarrt quasi und erleben dann hier schlimmste Misshandlungen. Sie werden gezwungen, sich zu prostituieren. Und das ist eine Art moderner Sklavenhandel.
Und da ist regelrecht organisiertes Verbrechen.
Ja, das ist so,
Mit im Hintergrund.
Ja. Es sind teilweise ganze Banden, die dort unterwegs sind, und die ja auch daran verdienen, dass Flüchtlinge nach Europa kommen, die daran verdienen, am Leid und am Elend dieser Menschen,
ja,
die, Sie kennen das sicher, über das Meer hergeholt werden, eingepfercht wie die Tiere. Mhm. Und ja, die werden hierher geholt und es gibt Leute, die davon wahnsinnig profitieren, das muss man einfach sagen. Es ist ein Markt, der mhm. da mhm. für diese, ja, für diesen Sklavenhandel, wenn man mhm. so will.
Mhm.
Ja.
Was ich vor allen Dingen toll fand, dass Sie einen Haufen Selbsthilfegruppen hier ja. vorstellen in dem Buch, wo zum Beispiel diese jungen Prostituierten oder Zwangsprostituierten mhm. Hilfe bekommen können. Können ja. Sie vielleicht mal eine Organisation beispielhaft nennen, wo solche jungen Frauen sich in Deutschland dran wenden ja. könnten?
Mhm.
Vielleicht auch eine, die polylinguale sind, also die mehrere Sprachen
ja.
sprechen oder osteuropäische Sprachen.
Es gibt eine Organisation, die gemeinhin, sag ich mal, in Deutschland bekannt ist. Das ist die Heilsarmee,
mhm.
wo ich das auch nicht so, also ich habe irgendwie immer gedacht, ja, ich weiß nicht, das war mir irgendwie ulkig mit der Heilsarmee.
Ja, 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 ja.
Also
die Art von der Kleidung.
Ja, ne, ja. Und mhm. dann auch die Uniform, die mhm. anhaben. Also ich mhm. habe nie gedient. Ich habe ja. Zivildienst gemacht,
ja.
weil ich schon immer den Dienst mit der Waffe
ja.
als Pazifist verweigert habe.
Ja.
Und deswegen war mir das irgendwie immer komisch.
Mhm.
Und dann bin ich aber zu dem Gründer des Netzwerkes Gemeinsam gegen Menschenhandel gekommen. Mhm. Das ist der Herr Heinrich.
Mhm.
Der Herr Heinrich ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU
mhm.
und hat vorher als General bei der mhm. Heilsarmee gearbeitet.
Mhm.
Und die Heilsarmee bietet sehr viele, ist ja auch in verschiedenen Städten, gerade in Großstädten,
mhm.
Sehr präsent und leistet eine hervorragende Arbeit, gerade für Menschen, die nicht an der Sonnenseite unserer Gesellschaft leben.
Muss da eine junge Frau erst ein Glaubensbekenntnis
Nein.
ablegen oder
Nein.
fürchten, dass
Nein.
sie jetzt demnächst praktisch von einem Loch ins nächste transportiert
das
wird.
Ist so, ja.
Wie kann man sich das vorstellen, die
Nein,
Hilfe?
Das ist überhaupt nicht so. Es ist wirklich praktische Hilfe.
Mhm.
Also dass halt auch Möglichkeiten geschaffen werden, wo Zwangsprostituierte unterkommen,
mhm.
ja, also wo sie auch in einem geschützten Rahmen
mhm.
sich bewegen können,
mhm.
wo auch geguckt wird, dass sie ja, eine Ausbildung bekommen,
mhm.
eine Weiterbildung bekommen, dass sie vielleicht einen Arbeitsplatz finden. Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass das auch nicht so einfach ist.
Mhm.
Mhm. Das ist einfach nicht so ganz einfach, weil auch ja, Kräfte dahinter stehen und für die Frauen mhm. da wirklich rauszukommen aus diesem Rahmen, das ist nicht einfach, nicht leicht.
Das Leid muss ein gewisses Quantum überschritten haben.
Ja, ja, so ist es.
Da ist ja auch eine emotionale ja. Abhängigkeit wird ja geschaffen.
Auf jeden Fall.
Ja, bis hin zu Drogen wahrscheinlich auch.
Ja.
Ne? Und das zu verlieren, also den Schmerz kenne ich.
Mhm.
Ja, das ist das Vertraute.
Mhm.
Und was passiert da, wenn ich ne, zur Heilsarmee gehe?
Richtig. Das ist halt überhaupt ja oft in Veränderungsprozessen so, dass quasi der Leidensdruck so hoch sein muss,
ja.
dass der Mensch eine Änderung mhm. erstrebt. Ja?
Mhm.
Das ist leider so, weil das, was wir kennen,
mhm.
das bietet uns Sicherheit.
Mhm.
Ja? Und das, was wir nicht kennen, das macht erstmal Angst.
Mhm.
Ja? Und das, was wir kennen, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns geborgen.
Selbst der Schmerz.
Ja, selbst der Schmerz, mhm. natürlich. Ja, das ist leider so. Mhm. Ja. Mhm.
Ja. Das heißt also, die Heilsarmee macht es umfassend und nicht im Sinne von, haben wir jetzt ein Opfer zur Mission.
Nein, definitiv nicht. Mhm. Nein. Mhm.
Nein. Sie hatten dieses Netzwerk angesprochen.
Ja.
Netzwerk gegen Menschenhandel.
Genau, gemeinsam gegen Menschenhandel.
Gemeinsam gegen Menschenhandel, so auch im Internet zu finden.
Ja.
Was für Organisationen haben sich da zusammengetan?
Also es sind alles Organisationen, ich habe jetzt noch mal gegoogelt, es sind auch noch neue dazugekommen, die jetzt in meinem Buch noch keinen, also weil sie erst später dazugekommen sind.
Ja.
Das sind alles Organisationen, die sich auf irgendeine Art und Weise mit Menschenhandel beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel die Loverboy-Methode. Da wird auch geguckt, dass Schulen, also Schulklassen, in Schulen auch diese Informationen bekommen.
Wie gefangen wird, also wie,
genau,
wie geangelt wird.
Wie geangelt wird,
ja.
Ganz genau. Ja. Und diese Loverboy-Methode, das bedeutet, dass auch gerade junge Frauen, die wenig Selbstbewusstsein haben, über das Internet gefunden werden.
Mhm. Zum Beispiel Facebook?
Zum Beispiel Facebook,
ja.
Genau. Und da sind tatsächlich Männer, die dann so arbeiten, dass sie den jungen Frauen sehr viel Zuwendung geben, sich ihnen widmen und ihnen auch sagen,
umschmeicheln,
ganz genau, du bist schön. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ist es, dann werden die angetriggert,
ja,
sage ich jetzt mal. Sie werden rangeholt und dann irgendwann fängt der Loverboy dann an und sagt, ja, ich habe da Schulden und da ist das und das, da habe ich Mist gebaut quasi, ja, und ich brauche dich jetzt, kannst du mir helfen? Mhm. Ja, und das ist das Eintrittstor letzten Endes auch da, was Zwangsprostitution, also dass dann die Mädchen, die jungen Frauen sich zwangsprostituieren, um dem Loverboy da in irgendeiner Art und Weise zu helfen.
Mhm. Weil helfen wollen wir ja alle.
Helfen wollen wir alle. Das ist
wenn
so,
da einer ist, der mir sagt, wie schön ich bin und wie toll ich bin, dann will ich ihm ganz besonders helfen. Also diese Methode scheint nach wie vor im Internet
sehr aktuell.
Aktuell.
Ja, sehr aktuell.
Und da gibt es aber Organisationen, die darüber aufklären, wie so etwas funktioniert.
Genau.
Ja.
Und da gibt es die IJM, International Justice Mission, die ist auch Mitglied in diesem Verbund, die zum Beispiel, wenn Gerichtsverfahren anstehen, da jetzt dann wieder Hilfe für bieten. Mhm. Ja. Mhm. Genau.
Also wenn man sich davon löst,
ja.
Und ihn anzeigt, ne?
Richtig.
Das ist im Prinzip Nötigung.
Ja.
Ja. In jedem Fall.
Ja.
Sie haben ja auch, wir haben den Menschenhandel, also den Flüchtlingen wird verdient ohne Ende.
Auf jeden Fall.
Mit einer Missachtung ohnegleichen. Mhm. Also ne, Sie beschreiben da einen Fall, wo in einem Kühlcontainer Menschen gepfercht sind.
Und, richtig.
Sie schreien und.
Ja, das ist ein Fall. Sie, genau, das ist ein Fall, der kurz bevor ich das Buch beendet habe, durch die Medien ging. Mhm. Dieser Kühllaster wurde aufgegriffen, irgendwo, glaube ich, an der Autobahn. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Mhm. Und die Türen wurden hinten geöffnet und es waren 70 Menschen erstickt. Mhm. 70 Menschen
erstickt. Unter anderem auch Kinder. Ne?
Unter anderem Frauen und Kinder, ja.
Sklavenarbeit, da haben wir bestimmte Vorstellungen von, ne, von Zwang, ja, Not aus der Not heraus, Arbeit annehmen, die praktisch nicht bezahlt wird oder das, was man bezahlt bekommt, muss man gleich wieder abgeben quasi, weil man da vielleicht lebt, ne, auf dem Gelände oder so. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Okay, das ist Sklavenarbeit, die man sozusagen sieht, die man benennen kann. Mhm. Aber wenn ich dann morgens in der Tram sehr früh fahre, mhm, oder jetzt in Hamburg in der U-Bahn, mhm, und die Menschen zur Arbeit jachtern sehe, mit, mhm, Schlips und Kragen, mhm, und da denke ich mir, das ist eine sehr perfekte Sklavenarbeit. Ja?
Ja.
Und zwar, wo wir sogar auch noch eingewilligt haben. Ja,
wo wir dann verdienen auch.
Ne? Wo uns suggeriert wird, wir, ja, sind total frei.
Ja.
Aber wir müssen eine Wohnung haben, wir müssen meistens ein Auto haben, wenn wir zur Arbeit wollen. Mhm. Das Auto wird auf Kredit bezahlt. Also in den Krediten, ja, Schuldsklaven. Das hat es ja seit Jahrtausenden gegeben. Mhm. Heute hat es nur ein anderes Gesicht. Mhm. Also nicht, dass ich das vermisse in dem Buch, weil, aber nein, ich wollte nur sagen,
was Sie meinen. Ja.
Ja, dass, ich komme jetzt nicht auf den Satz, also der Sklave ist am unfreisten, der glaubt, frei zu sein. Mhm. So nach dem Motto. Mhm. Also das ein sehr perfektes System, mhm, derzeit zumindest hier im Westen herrscht, mhm, dass wir uns in Zwänge begeben, mhm, mit Krediten, mit, ja, also die wir für Auto und all die Sachen, die sozusagen zur Erhaltung unserer Arbeitskraft notwendig sind oder zu erreichen, in Zwänge begeben, die für mich eigentlich auch so etwas wie Sklavenschaft mhm, darstellen, einschließlich, dass, mhm, ich um Erlaubnis bitten muss, den Arbeitsplatz zu verlassen. Mhm. Und das nennen wir dann Urlaub. Es kommt von Erlaubnis.
Mhm. Genau.
Ja?
Ja.
Das heißt, den Rest des Jahres müssen wir morgens um 7 oder um 8 oder um 6 oder in der Nachtschicht da sein. Mhm. Und wenn wir nicht da sind, kriegen wir große Probleme. Mhm. Auch eine Form von Sklavenarbeit, aus, mhm, meiner Sicht. Mhm. Aber hier geht es sozusagen um die so klassische, wo man, ja, die Fesseln irgendwie auch noch sieht, das, ja, Elend sieht.
Ja, zum Teil. Also ich will es auch noch mal ein bisschen runterbrechen.
Ja.
Es beginnt ja schon damit, mit dem Kaffee, den wir morgens trinken. Ja. Und da ist ja die Frage, wo kommt denn der Kaffee her? Mhm. Wie viele Leute haben für wenige Cent dafür gearbeitet, dass diese Kaffeebohnen geerntet wurden, die wir dann hier, mhm, irgendwann mal schlürfen. Mhm. Mhm. Und ja, ich denke, oder zum Beispiel, wenn wir nochmal auf die Baumwolle kommen, mhm, na, das ist ja auch ein Beispiel. Wo kommt die Wolle her? Wie werden die Menschen bezahlt? Welche Arbeitsbedingungen haben diese Menschen, die zum Beispiel die Baumwolle pflücken auf, mhm, irgendwelchen Feldern. Mhm. Ja. Und ich bin drauf gekommen, dass ich gedacht habe, ja, wo kann ich an irgendeiner Stellschraube vielleicht auch was drehen? Mhm. Ne? Und da bin ich auch noch mal aufs Fairtrade-Siegel gekommen, dass wenn man unter dem Fairtrade-Siegel, mhm, guckt, was das alles für Lebensmittel oder Sachen sind, die fair gehandelt werden.
Ja. Ne?
Damit zum Beispiel die Leute, die die Baumwolle ernten, unter menschlichen Bedingungen arbeiten können. Ja? Und ich war überrascht, das können Sie ja mal googeln auch, wie viele Sachen inzwischen unter diesem Fairtrade-Siegel laufen. Mhm, mh, mh. Und noch ein Stück weiter drunter ist ja auch zum Beispiel bei uns Bauern und Landwirte, wenn man denkt, wo die Milch 30 Cent den Liter kostet, ja, und du kaufst für 1,10 Euro oder, mhm, 1,15 Euro beim Aldi eine Tüte Milch, ja, dann ist das schon lange nicht mehr das, was der Bauer eigentlich braucht, um existieren zu können. Mhm.
Mhm. Ja. Hat der Hannes Wader mal vor 30, 40 Jahren, ey Bauer, dir gehört noch nicht mal, ne, die Erde unter deinen Fingernägeln.
Mhm. Ja.
Ja. Also auch da durch Schulden, immer wieder auch durch Schulden,
ja.
Verschuldung durch große Maschinen, immer größer, durch die Masse, Die bekommen ja heute für den Weizen weniger als vor 50 Jahren. Also müssen sie es über die Masse machen. Mhm. Ist ja auch eine Form von, wo ist da noch die Freiheit?
Ja.
Genau. Wo sehen Sie den Zusammenhang zu dem einzelnen Menschen? Also wer ist anfällig für Sklavenarbeit? Wer ist anfällig für Menschenhandel? Also sich in Abhängigkeit zu begeben.
Ich glaube, das größte Problem auf unserer Erde ist nach wie vor die Armut.
Armut?
Die Armut. Ich denke, dass Menschen, die arm sind, die unterhalb, was weiß ich, des normalen Einkommens dahin vegetieren zum Teil. Wenn Sie mal schauen, in verschiedene Slums, große Slums, auch in Asien, Afrika, wo Menschen einfach durch diese Armut mehr oder weniger auch gezwungen werden, sich in irgendeiner Form herzugeben, damit sie als Mensch, als Familie leben können.
Mir fällt gerade Bhutan ein. Als Beispiel. Nepal. Zumindest, ich mag mich täuschen, aber wenn ich diese Gesichter sehe, auch der Kinder dort, rein rechnerisch sind die erbärmlich arm.
Ja.
Aber diese Augen, die ich da sehe, die sprechen überhaupt keine Sprache der Armut. Ist es nicht auch eine Frage der Perspektive? Also, Armut, Sie sagen, das ist physische Armut. Ja, physische Armut ist der Grund dafür. Aber diese Menschen sind auch arm. Also nach unserem Bruttosozialprodukt.
Nach unserem Duktus,
Also wenn wir unsere Maßstäbe da ansetzen. Aber die strahlen. Die strahlen, weil sie vielleicht ganz andere Werte haben als wir. Weil meine Beobachtung ist, hier im Westen verhungern die Menschen angesichts voller Kühlschränke. Und zwar seelisch, emotional.
Ja, aber woher kommt das?
Woher kommt das, dass es Menschen gibt, die eben äußerlich gesehen arm sind, also nichts in dem Sinne von Besitz und materiellen Wohlstand haben, aber offensichtlich ihr Leben aus einer völlig anderen Perspektive, sich selbst und das Leben aus einer völlig anderen Perspektive sehen, als die, die permanent sozusagen den Mangel vor Augen haben. Also wo der Mangel im Vordergrund steht.
Naja, das ist letzten Endes, wenn Sie es so fragen, ist es ja letzten Endes die Frage nach dem Sinn des Lebens. Darauf wird es ja zurückgeführt.
Und des Selbstwertes. Was gibt mir einen Selbstwert?
Ja. Wo ist mein Halt?
Und unsere Gesellschaft hier im Westen suggeriert uns ja, dass das im Außen ist. Im materiellen Wohlstand, in einem bestimmten Fabrikat des Autos.
Des Autos.
Riester-Rente und. Und vielleicht stimmt das ja gar nicht.
Ich habe mal ein Buch gelesen von John Strelecki, The Big Five of Life heißt das. Und das hat mich ja, als ich so etwa 50 Jahre alt geworden bin, da war es so, dass ich gedacht habe, nee, Loda, das kann es ja wirklich noch nicht alles in deinem Leben gewesen sein. Es hat mich wirklich... Also diese Midlife-Crisis, keine Ahnung, das hat mich einfach ins Nachdenken gebracht letzten Endes. Und mich zu fragen, also warum mache ich denn das eigentlich noch so, wie ich und was ich mache hier in diesem Leben? Und das ist letzten Endes die große Frage des Warum.
Oder wozu?
oder wozu? Mhm. Ja. Und das ist das, wo ich gesagt habe, ich möchte mich mit Themen beschäftigen, die mich interessieren, die mich ausmachen, mhm. die auch mein Leben ausmachen. Ich war schon immer ein Mensch, der ja in einer bestimmten Art und Weise ein politischer Mensch war mhm. und ist. Ja. Und ich glaube, dass dann, wenn diese große Warum- und Wozu-Fragen gelöst sind, sich zu fragen, weil ich könnte ja auch jetzt sagen, ja, Frührentner hieß es früher, jetzt heißt es mhm. Erwerbsminderungsrentner. Es hat nur eine andere Aufschrift gebracht. Ja. Ja. Ich könnte ja auch dann jetzt sagen, ja.
Das war's.
Das war's. Was habe ich denn jetzt noch? Ja. Und das hat mich auch nochmal ganz neu motiviert, mit Menschen zu arbeiten mhm. und Menschen in ihre Bestform zu bringen und Menschen zu inspirieren, mhm. auch für sich da zu sein und für ihre Überzeugungen einzutreten, mhm. für mhm. das, was sie ausmacht. Mhm. Und nicht das, was vielleicht unsere Gesellschaft mhm. Fordert von uns.
Oder wir glauben, dass die Gesellschaft
oder, das so. Oder so. Ja, ja mhm. oder so. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja, das ist es letzten Endes, glaube ich. Für mich.
Ja. Also ja. Ne, mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich häufig uns selber in Sklavenschaft begeben. Mhm. Von Gedankenmustern, Verhaltensmustern, von denen wir glauben, wir müssten sie bedienen, von denen wir glauben, so müssten wir sein, statt uns selbst zu leben. Mhm. Als Individuum, als unteilbares, ganzes, wundervoller Ausdruck,
ja.
einzigartiger Ausdruck des Lebens. Oder so.
Ja.
Der Selbstwert. Mhm. Dass der Selbstwert da einfach nur darin besteht, dass wir sind.
Genau.
Ohne jegliches Attribut.
Ja. Aber was ist dann die Überschrift? Und die Überschrift ist für mich Liebe. Mhm. Mhm. Ja. Also das ist sozusagen die Transzendenz. Mhm. Das, was über mich hinauswächst.
Also eine nicht bedingte Liebe zu sich
eine
selbst.
Eine nicht bedingte Liebe, genau. Mhm.
Mhm. Ja. Also nicht, ich kann mich lieben, wenn ich das und das erreicht habe, dann habe ich einen Grund, mich zu lieben, sozusagen.
Ja, genau.
Sondern ich liebe mich, weil ich da bin.
Ja.
Weil es mich gibt.
Das kann ich unterschreiben.
Das war das?
Ja, das kann ich unterschreiben.
Gut. Mit Ihrem Namen, da stehe ich mit genau. meinem Namen dafür.
Ja,
genau. Sie haben ein Thema, was natürlich sehr heftig ist. Mhm. Und das geht in die Geschichte, so in das, was wir zum Beispiel Pädophilie, ein Ausdruck, den ich absolut für irreführend halte, weil das heißt übersetzt, Peis ist das Kind und Phileo heißt lieben, ich liebe. Mhm. Und die Menschen, die als solche bezeichnet werden, kann ich nicht nachempfinden, dass das Liebe ist.
Nein.
Ja, was sie den Kindern antun und sich selber natürlich damit, dass tatsächlich, sie haben den Fall Dutroux, ja, vielleicht für die Zuschauer, die da überhaupt nichts von mitbekommen haben, was damals in Belgien aufgedeckt wurde. Vielleicht, dass sie diesen Fall nochmal schildern.
Ja, das.
Also zumindest so in.
Ja, also das Grobe war ja, dass verschiedene Kinder auch wie Sklaven gehalten wurden, über einen ganz langen Zeitraum hinweg ständigen Misshandlungen ausgesetzt waren. Und ja, dass auch Kinder dort gestorben sind. Mhm. Und das stimmt, es hat damals ein sehr großes Medienecho auch gefunden, wurden ja da Leichenteile auf dem Grundstück gefunden, diese Sachen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Zirkel eine sehr große Macht haben Und als ich darauf hingewiesen wurde, auf dieses Thema, ich wäre nie auf das Thema selbst gekommen, ja. weil ich es nicht präsent hatte. Und ich wurde auf dieses Thema Satanismus, mhm. rituelle Zirkel,
rituelle Gewalt,
ja. genau, wurde ich hingewiesen und es hat mich zutiefst erschüttert eigentlich. Mhm. Ich habe dann auch jemanden kennengelernt,
der aus solch einem, immer noch.
Das bewegt mich immer noch.
Ja, das ist zu spüren, ja.
Ja. Mhm. Der aus diesem Zirkel aussteigen konnte, mhm. einen komplett neuen Namen, eine komplett neue Identität angenommen hat. Ich habe auch dann auf YouTube verschiedene Filme auch von Betroffenen dazu gefunden. Mhm. Und der Fall Dutroux, sag ich mal, ist die Spitze des Eisberges gewesen,
ja.
ne, weil es halt so präsent war. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele da betroffen waren. Haben Sie es noch auf dem Schirm?
Nee, aber auch es nicht, ist, ne? ist ja egal. Genau. Aber wichtig genau. war ja, glaube ich, auch in dem Zusammenhang, dass,
ja.
wenn Sie sagen Zirkel, dass genau. das bis in höchste politische und juristische
ja.
Kreise
ja.
hineinreicht.
Das ist so, ja.
Ne? Dass deswegen eben Dinge nicht verfolgt werden, wenn Anzeigen gemacht werden, weil ne, Richter, Staatsanwälte, Politiker genau in diesen Zirkeln unterwegs sind.
Genau.
Ja. 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 Mhm. Ich glaube, das ist so betroffen gemacht, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann,
Nein.
dass Menschen so etwas Menschen antun können. Und vor allen Dingen dann auch noch Kindern. Es gibt ja diesen einen Film, den letzten Film von Stanley Kubrick, mhm. Eyes Wide Shut. Mhm. Eyes Wide Shut beschreibt im Prinzip diese Doppelwelt, in der Kinder aus bestimmten Kreisen groß werden. Sie werden Zeuge von ritueller Gewalt, von Vergewaltigung, von Tötungen, von allem, um sie dadurch zu traumatisieren. Mhm. Denn ein traumatisierter Mensch ist ein Mensch, den man manipulieren kann. Mhm. Ne, für bestimmte Ziele. Mhm. Wenn man sich da nur mit beschäftigt, dann denke ich, wird man depressiv.
Ja, da kriegt man die Klatsche. Ja, da kriegt man die Klatsche, ja.
Das sind die Abgründe
ja, genau.
des Menschseins, die hier zutage jetzt offenbar werden. Mhm. Ja, also dass die, ich glaube, dass es zu allen Zeiten, sag ich mal, solche Sachen gegeben hat. Mhm. Ne, zum Beispiel das Wort Pädagoge. Ja, das waren die, Peis, das Kind, und Ago heißt gehen, beziehungsweise in diesem Fall gehen machen. Mhm. Das waren die, die die Kinder von zu Hause abgeholt haben und zur Schule gebracht haben, weil unterwegs Päderasten lauerten. Mhm. Das waren die Kinderführer.
Okay.
Ja, also es hat dieses Phänomen, dass erwachsene Männer, also jetzt, ich spreche jetzt von Männern und Knaben,
genau.
Zu allen Zeiten gegeben, aber in dem Ausmaß, was heute da ist. Mhm. Also das, was früher an Gewaltfantasien noch als Fantasie existierte, scheint jetzt sozusagen umgesetzt zu werden. Und dann auch noch sehr gut organisiert.
Ja.
Ja, Pizzagate als
Beispiel. Das ist sehr gut organisiert, das stimmt.
Sehr gut organisiert und eben geschützt, ne? Dass nichts aufgedeckt wird. Aber auch da, denke ich, gibt es ja einen Ausweg.
Also wenn ich drüber nachdenke, ist es ja so, dass die Kinder von klein auf schon, ja, man kann fast sagen, ja schon im Mutterleib darauf gedrillt werden. Mhm. Also ich konnte das nicht fassen. Mhm. Das ist ja eine Ideologie auch. Und es wird
der Satanismus jetzt.
Genau, ja. genau. Also wo wir jetzt drüber reden, diese rituelle Gewalt, ja. ne, dieses Satanismus. Das ist ja, dass die Kinder schon indoktriniert werden. Und diese Person, die ich gefunden habe, die ist auch, weiß nicht mehr genau, ein- oder zweimal nochmal wieder zurückgegangen in, ja, in diesen Zirkel.
Ja. Ja.
Weil es ist ja eine Art Gehirnwäsche,
ja,
was da stattfindet. Ne? War im Faschismus letzten Endes das Gleiche, von der Wiege bis zur Bahre.
Mhm. Was macht es so schwer, daraus zu gehen?
Ich glaube, erstens ist der Zusammenhalt. Mhm. Also es ist ja wirklich so, dass diese Zirkel ganz eng zusammenstehen. Mhm. Und es wird ja alles quasi nach außen hin abgeschottet.
Mhm. Mhm.
Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, diese Indoktrination sozusagen zu überwinden und davon frei zu werden.
Was hat bei diesem Menschen, den Sie kennengelernt haben, den Ausschlag gegeben, dass es dann doch geschafft hat?
Ich glaube, es war in dem Fall auch das soziale Umfeld, was für mich ganz wichtig ist.
Mhm.
Dass diese Person eine neue Familie gefunden hat, Menschen, die sie lieben,
mhm,
und auch eine eigene Familie aufbauen konnte mit Kindern, mhm, mit Ehemann, ja, und natürlich auch jahrelange Therapie.
Mhm.
Also sowas ist nicht von jetzt auf gleich. Sie haben ja die traumatischen Teile, mhm, angesprochen vorhin, mhm, ja, und ein Trauma oder Traumata, die sind nicht von heute auf morgen zu überwinden quasi, sondern es dauert ja doch längere Zeit, um auch von einem Trauma wieder befreit zu werden.
Mhm.
Mhm. Und ich glaube, das sind so verschiedene Schritte gewesen, die gegangen wurden.
Mhm.
Und tatsächlich auch bewusst sich davon zu verabschieden, sich zu distanzieren,
mhm,
eine neue Persönlichkeit, nicht nur vom Namen her, sondern, mhm, auch von dem, was diese Person ausmacht,
mhm,
zu erlangen.
Mhm. Mhm.
Das find ich existenziell.
Welche Fehler könnten die Menschen, die sie begleiten, machen? Man weiß ja beim Alkohol, da gibt es den Co-Alkoholiker.
Mhm.
Ja, also einerseits, ne, Hilfe, aber wenn man objektiv drauf schaut, ne, wenn man die Rechnungen bezahlt oder für ihn lügt, ne, mhm, dass er die Treppe runtergefallen ist oder so, in Wirklichkeit ist er besoffen, dann macht man sich zum Co-Alkoholiker.
Mhm.
Welchen Fehler könnten Menschen begehen, die jetzt Hilfe anbieten, da rauszusteigen aus diesen satanischen Kreisen?
Also Sie meinen die Menschen, die jetzt eine Therapie anbieten?
Genau, oder ja, also einfach Hilfe.
Hilfe.
Ja.
Hilfe. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher.
Oder warum, machen wir es umgekehrt. Was,
ja,
was scheint für Sie das Wichtigste zu sein?
Mhm. Okay.
Worauf jemand achten soll, der zum Beispiel Hilfe anbietet?
Ja.
Ist besser.
Ja, ist vielleicht besser, genau. Mhm. Also erstens auf jeden Fall Zuwendung.
Mhm.
Den Menschen in Liebe so annehmen, wie er ist.
Mhm.
Nicht das Ziel zu haben, ich will diesen Menschen verändern.
Mhm.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Auch das ist auch für mich in meinen Beratungen und Coachingstunden so, dass ich eigentlich immer sage, ich sitze nur auf dem Beifahrersitz.
Mhm.
Ja? Du sitzt auf dem Fahrersitz und hast das Lenkrad in der Hand.
Mhm.
Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist, diesen Menschen zu helfen, sich zu distanzieren. Sich ganz bewusst zu distanzieren.
Mhm.
Und auch diese Distanz zu leben,
mhm,
und sie nicht aufzuweichen.
Mhm.
Sondern in dem Moment, wo diese Distanz aufgeweicht wird, ist der Reiz auch wieder da.
Ja. Es ist praktisch Suchtcharakter.
Es hat eine Art Suchtcharakter, würde ich schon so sagen. Ja, mhm, genau. Und ich glaube, einfach da zu sein.
Mhm.
Einfach nur für einen Menschen da zu sein. Du, ich bin für dich da.
Mhm.
wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch selber die Liebe im Herzen zu haben,
ja,
und zu sagen, du, ich unterstütze dich, deinen Weg zu gehen.
Ja.
Es ist nicht mein Weg, es ist dein Weg.
Mhm. Mhm.
Ja.
Und da kann es auch mal Stockungen oder einen Schritt zurück oder wie auch immer geben, zwei vor, einen zurück. Mhm. Einfach da sein.
Ja,
genau. Also nicht, deswegen habe ich vorhin bei der Heilsarmee gedacht, Mensch, das könnte abschreckend wirken. Ne? Ich muss jetzt einen christlichen Glauben annehmen oder beten. Ich habe noch nie gebetet. Ne? Oder demnächst auch eine Uniform anziehen.
Nein, darum
geht es nicht.
Nein, darum geht es nicht. Nein, nein. Sondern es ist ja, also jeder Mensch hat ja seinen Weg.
Mhm.
Und mein Weg kann nicht ihr Weg sein.
Ja.
Und genauso kann auch ihr Weg nicht mein Weg sein.
Mhm.
Sondern jeder Mensch hat den Weg zu gehen, der für ihn genau passend ist.
Mhm.
Der für ihn richtig ist.
Mhm. Also es gibt da kein Allheilmittel, aber diese Grundbereitschaft auch vor allen Dingen, so zu sein, wie er ist, das annehmen und auch das nicht verurteilen.
Ja. Also für mich geht es um Präsenz.
Ja.
Also das ist letzten Endes die Frage, wie empathisch bin ich?
Mhm.
Ja. Kann ich mit diesem Menschen in gewisser Art und Weise mitfühlen?
Mhm.
Ne, kann ich die Schwingungen aufnehmen, die von diesem Menschen kommen?
Mhm.
Ja. Und löst es auch etwas in mir aus?
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit.
Man sagt so, also, es kommt immer der Klient zum Therapeuten, den der Therapeut gerade braucht
für seine Entwicklung. Darauf bringen wir ein.
Das heißt, Sie haben das Buch geschrieben, nachdem Sie aus dem alltäglichen Sklaven, aus der alltäglichen Sklavenarbeit
sozusagen
rausgekommen sind.
Ja, sozusagen, ja, genau.
Ja. Mhm. Was haben Sie früher gemacht?
Ich habe mal Bürokaufmann gelernt, in 1890 ungefähr war das, glaube ich. Und das war ein Job, ja, okay, ich habe halt 30 Jahre bei einem großen Industrieunternehmen gearbeitet, mal als kaufmännischer Angestellter, in so einer kaufmännisch-technischen Abteilung habe ich gearbeitet. Und dann habe ich schon in 2008, glaube ich, habe ich nochmal auch ein Fernstudium gemacht zum psychologischen Berater. Habe dann in ungefähr 3 Monaten meine Diplomarbeit geschrieben über Familienaufstellungen. Genau. Und habe dann eine systemische Weiterbildung gemacht, also zum Berater und zum Coach. Und habe dann eine traumatherapeutische Ausbildung noch absolviert.
Und das alles neben dem Beruf?
Das war hauptsächlich neben dem Beruf, ganz genau. Teilweise auch schon, als ich schon zu Hause war, das ging so ineinander über quasi. Und habe jetzt nochmal ganz neu auch für dieses Jahr ein Jahrescoaching mir gegönnt und fahre in die schönste Stadt der Welt, das ist Hamburg.
Ach, komme ich gerade her, ja.
Kommen Sie gerade her?
Ja, gestern.
Ja? Okay, dann wissen Sie es ja. Ja. Genau.
Obwohl meine Tochter sagte, Leipzig ist klein Hamburg.
Leipzig ist klein Hamburg, okay.
Ja, für Sie.
Dann habe ich vielleicht jetzt die falschen Ortsteile hier gesehen.
Ja, vielleicht.
Ja, also ich liebe Hamburg. Ich habe da, heute Morgen noch zu meiner Frau gesagt, da habe ich ein Feeling, da habe ich ein Gefühl, wenn ich da bin. Ja, genau. Also das steht jetzt an für 2000, war jetzt gerade das erste Modul. Das zweite Modul ist im März. Und ich habe im Moment ganz viele Paare in der Beratung, aber auch Einzelklienten. Genau.
Was könnten... Oder was, ich möchte ja immer gerne bei Neue Horizonte einen neuen Horizont. Nicht nur die Dinge beschreiben, die da sind, für denen wir die Augen nicht verschließen dürfen, aber auch nicht drin versinken. sondern auch da vielleicht sozusagen den Abstand des Beobachters hineinzunehmen. Mhm. Was geschieht hier eigentlich? Mhm. Und wie können Menschen, die da drin stecken, mhm, also die sich sozusagen auf der Bühne des Lebens sehr mit ihrer Rolle identifizieren, was kann man diesen Menschen mit an die Hand geben? Diese Distanz, ja, also mal in diese Beobachterrolle zu wechseln und zu sehen, was tue ich mir da eigentlich an? Mhm.
Ich finde es wichtig, Entscheidungen zu treffen. Mhm.
Egal wie klein oder groß sie uns erscheinen.
Egal wie klein, mhm, oder wie groß sie uns erscheinen. Mhm. Ich habe neulich mal gehört irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Internet war, dass wir am Tag 70.000 Entscheidungen fällen. Mhm. Ist doch Wahnsinn,
inflationär,
oder?
Inflationär, ja.
Ja, ist doch inflationär.
Aber die wirklichen Entscheidungen, ja, die wichtigen Entscheidungen, ja, dafür haben wir, hab so viele Entscheidungen getroffen, ja, heute. Ich habe mich für die Vita-Cola statt der Coca-Cola entschieden. Ai, ai, ja. Ai. Und ob ich links oder rechts gegangen,
ja,
bin.
Ja.
70.000 Entscheidungen.
So ist es.
Okay.
Die, also die erste ist ja morgens früh aufstehen oder ich bleib liegen.
Genau.
Ja? So was zum Beispiel.
Okay.
Ja? Also ich glaube, vieles ist unbewusst.
Na klar.
Ja? Also wir haben ja, wenn Sie den Eisberg kennen, mhm, da ist 10% über dem Wasser und 90% unter dem Wasser. Das heißt, vieles geschieht unbewusst in unserem Leben. Gefühlsmäßig, bauchmäßig. Mhm. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, auch als neuen Horizont mal zu gucken, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse. Dass ich gucke, was ist denn da jetzt gerade im Moment in mir?
Ja.
Was ist angetriggert? Was ist unterm Wasser? Was ist mein erster Impuls, den ich habe? Mhm. Was ist der erste Impuls, den ich habe? Mhm. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Mhm. Als wir herfahren wollten, wir hatten in der Nacht, hatte es dick geschneit bei uns. Es war alles weiß. Und jetzt war die Frage, wollen wir fahren oder wollen wir bleiben? Mhm. Und mein erster Impuls war, wir fahren. Und dann bin ich aber wieder ins Zweifeln gekommen. Ah, wenn jetzt die Straßenverhältnisse und sollte ich nicht das Interview nochmal ablehnen oder nochmal verschieben? Oder? Mhm, also, ne, das tickerte so richtig in meinem Kopf. Und ich denke auch bei meiner Frau. Und dann habe ich nochmal mich im Innersten befragt, was ist denn jetzt deine Antwort, ja oder nein? Es war ja. Mhm. Und wir sind gefahren. Und es ging gut. Es war alles trocken auf der Autobahn.
Ja.
Also, ne, das ist ja letzten Endes, dass wir unseren Horizont erweitern, indem wir mal drauf horchen, was ist denn da?
Also den inneren
Horizont. Den inneren Horizont. Mhm. Genau. Mhm.
Ja, also überhaupt sich selbst wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Mhm. Und nicht den zweiten, also diesen ersten Impuls. Mhm. Ja, davon höre ich immer wieder,
ja,
dass der erste Impuls, weil man sagt ja, das Unterbewusstsein ist um, ich glaube, Faktor 10.000 oder so mal schneller als unser Tagesbewusstsein, dass dieser erste Impuls genau der Impuls ist, ja, der sozusagen weiß, was für mich gut ist. Mhm. Und wir aber versuchen, ja, entweder diesen ersten Impuls dann logisch zu erklären mit unserem Verstand. Mhm. Ja, ich habe mich entschieden.
Ja.
oder aber Gegenrede zu machen. Mhm. Ach, du kannst doch nicht. Nein, das geht doch gar nicht. Das kannst du doch nicht.
Genau.
Obwohl der Impuls da war.
Genau.
Ja. Was meinen, wenn, als Sie sagen, wichtig ist Entscheidung. Und dann sagten Sie 70.000 Entscheidungen pro Tag. Mhm. Wozu bedarf es dann noch eines Aufrufes, entscheide dich. Mhm. Was meinen Sie mit dem, wichtig ist, dass man sich entscheidet? Also das geht ja um dieses bewusste Entscheiden, offensichtlich.
Mhm. Genau.
Und nicht, ob ich jetzt links oder rechts fahre.
Nee. Also oft schauen wir ja da drauf, was meint denn jetzt der andere? Oder also meine Mutter hat immer gesagt, was werden denn die Leute sagen?
Ja,
das war so ein Standardsatz von ihr.
Ja.
Ja, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo jeder geguckt hat, ob um 13 Uhr bei mir schon die Rollo oben war oder noch nicht. Ja? Ja. Und das ist Panne. Ja? Also jetzt wirklich zu überlegen, was wird denn jetzt der andere dazu sagen, sondern es geht ja um mich und um sie. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Entscheidung für mein Leben jetzt, das wirkliche Warum zu finden, das ist existenziell wichtig für mich. Ja? Mhm. Und da kann der sagen oder diejenige sagen, was er will. Nein, ich gehe meinen Weg.
Mhm. Wenn Sie aufrufen zur Entscheidung, entscheidet euch. Und zwar im Prinzip egal, wofür ihr euch entscheidet, aber entscheidet euch.
Ja.
Bedarf es da nicht des Vertrauens?
Vertrauen in was?
Ja, dass meine Entscheidung letztendlich etwas Gutes ist für mich. Also, dass ich, wenn ich mich entscheide, mir sozusagen die Hilfe zukommt, damit meine Entscheidung oder die Motivation meiner Entscheidung zu ihrem Ziel führt. Also Vertrauen, für mich
ein
wesentlicher Aspekt.
Okay, ja, das impliziert Vertrauen in mich, in das, was mich ausmacht, und das Vertrauen, dass alles gut wird.
Mhm. Und zwar egal welche, eigentlich egal welche Entscheidung ich treffe.
Genau.
Ja, ich habe da so Kugeln, die ja über Holzpflöcke da, ne, runter. Am Ende sind sie alle da unten.
Genau.
Vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so, wie wir uns entscheiden, aber dass wir uns unserer Entscheidungsfähigkeit bewusst werden.
Genau. Und das Spannende an der ganzen Sache, als ich dann zu meiner Frau gesagt habe, ja, wir fahren, da ging es mir gut. Da ging es mir gut. Mhm. Ja? Und in dem Moment aber, wo ich mich dran lang hangele oder hinlaviere oder wie auch immer, ja, dann ist es irgendwas...
Ein Konflikt.
Ein Konflikt in mir. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Mhm. Genau. Mhm. Na, aber wenn ich jetzt die Entscheidung, ja, wir fahren nach Leipzig, der Wittneben wartet auf uns.
Ja? Jo.
In dem Moment ging es mir gut und wir sind losgefahren.
Mhm. Also sich bewusst entscheiden, und zwar für sich.
Ja.
Was fühlt sich mit mir stimmig an?
Genau.
Ja. Statt was ich glaube ich... was ich stimmig anhören müsste.
Müsste, ja.
Ja, ja. Im Prinzip ja, eigentlich gilt das für unser ganzes Leben.
Mhm.
Entscheidung und dann überhaupt erstmal zu sehen, welche sind die Entscheidungen, die wichtig sind.
Mhm.
Und dann ist es gar nicht so richtig, ob richtig oder falsch, sondern die wichtigen Entscheidungen treffen.
Mhm.
Und dann, für mich... Zeichen des Erwachsenseins, alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben,
absolut
anzunehmen. Ja, ja. Die sind auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mich so entschieden.
Mhm.
Das ist ja im Prinzip rausgehen aus dem Opfer, aus dem Opfergedanken.
Ja,
ja, die Welt und ja, ich kann ja nicht.
Mhm. Man kann eh nichts ändern.
Genau.
Mhm.
Aber wenn ich mich entscheide und wenn ich selbst ja, auf die Gefahr hin, dass ich all meinen physischen Besitz verlöre.
Mhm.
Aber ich sage, okay, lieber verlöre ich meinen physischen Besitz als mein Leben.
Mhm.
Das ist eine Entscheidung.
Absolut.
Das heißt, die Menschen, die jetzt in dem, was sie beschrieben haben, sind, die bedürfen auch dieser Entscheidung. Es muss ihre Entscheidung sein. Man kann niemanden dazu überreden.
Nein.
Zu gehen oder so. Es muss ihre Entscheidung sein.
Ja. So ist es.
Ja.
Ja.
Ja. Das war ein schöner Punkt. Ja,
ja.
Weil, was hat das mit uns zu tun?
Mhm.
Ja.
Genau.
Dass wir nicht so tun, als wenn Sklaverei und Menschenhandel oder sonst was. Mhm. Wenn ich die Transfersummen von Fußballspielern, was ist denn das anderes? Ja, da wird jemand verkauft. Das ist ein Sklavenmarkt. Er wird der Transfermarkt genannt. Das ist ein Sklavenmarkt.
Richtig.
Ja,
fehlt nur noch, dass die den Mund aufmachen müssen.
Genau. Und ja, also das, was spiegelt das in uns? Also was hat das mit uns zu tun? Und genau, es hat sehr viel mit uns zu tun.
Absolut,
ja. Also wo wir noch im Alltag eigentlich Sklave sind. Mhm. Vielleicht auch Sklave unserer selbst, unserer eigenen Vorstellung. Mhm. Und den ersten Impuls. Und entscheide dich, bewusst.
Ja.
Schön. Herr Franz, ich danke Ihnen
gerne
für dieses Gespräch. Das war ein schöner Bogen.
Ja, vielen
und,
Dank.
Und ich halte das Buch ruhig nochmal in die Kamera. Sklaverei und moderner Menschenhandel. Es ist ja ein Kompendium eigentlich für, Sie haben die Menschen oder die Organisationen praktisch selbst sprechen lassen.
So ist es,
wenig interpretiert, sondern sie zu Wort kommen lassen, indem sie einfach deren Texte kopiert haben und dem einzelnen Menschen, wie gesagt, die Entscheidung, hey, das passt eher zu mir. Mhm. Also es ist ein Kompendium des Ausstiegs.
Mhm.
So wunderbar.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und liebe Zuschauer, denken Sie mal darüber nach. Sklaverei da draußen oder die Schwarzen, wie stark sind wir häufig Sklaven unserer selbst? Und wenn wir uns aus unserer selbstgewählten Sklavenschaft befreien, hat das mit Sicherheit auch Rückwirkungen auf die, die in äußerer Sklavenschaft sind. Sehr zu empfehlen dieses Buch und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.